wollte noch eben einmal wiederholen, wir hatten das letzte Mal ein Problem, der Punkt, Komma, Dezimalpunkt, Dezimalkomma. Das Problem ist gelöst, nur noch nicht in einer einheitlichen Version implementiert. Deswegen habe ich jetzt mal als Notbehelfe zwei verschiedene Versionen, eine für englischsprachige Systeme und eine für deutschsprachige Systeme, also Dezimalpunkt und Dezimalkomma. Ich habe sie beide hier bei mir, also wenn jemand sich davon jetzt oder am Ende oder Stunde eine Kopie machen will, dann müsste das zur Installation gehen. Ich habe sie beide bei mir getestet unter verschiedenen Ländereinstellungen und es hat bei mir funktioniert, also ich kann nur hoffen, dass unter allerdings etwas verändern, mit Friedumstellungen, mit Emulatoren und so weiter, dass es auch gut geht. Aber da habe ich natürlich von hier aus eigentlich keinen rechten Einblick. Da müssen wir mal gucken, wie es geht und dann können wir uns dann im Januar. Ich denke mal leider diese lange Unterbrechung. Solange kann man also nichts Nützliches tun, muss man es da auch mal sehen, dass wir dann weitermachen und gucken, was da noch rausgekommen ist.
Dann welche Sprache hat die ursprüngliche Version unterstützt? Problem ist denn aufgetaucht? Ich weiß jetzt nicht.
Mit dem Dezimalpunkt und dem Dezimalkomma. In England, praktisch in beinahe Rest der Welt, ich weiß nicht ganz, benutzt man Dezimalpunkte und Dezimalzahlen. Die Deutschen machen Kommas.
Und welches unterstützt das Programm? Oder womit hatten Sie Probleme?
Das Problem war, dass hinterher, wenn man also erstmal eine Datei erzeugt zur Verwendung mit C-Sharp oder so, da können sie lauter Nullen erschienen. Das hat sich herausgestellt, das liegt tatsächlich da, weil es gibt ja Stringbefehle in dieser Sprache, die diesen Unterschied zwischen Punkt und Komma nicht kennen. Und wenn die Komma sehen, dann wird der String als Null erachtet, dann wird er in der Null genommen. Und dadurch kam also Null zustande. Unter normalen Umständen, da mit einem Englischsprachigen oder einem Dezimalpunktsystem, sagt man dafür sowieso nichts. Und in den Fällen, wo also jetzt immer Komma verwendet wird, habe ich zunächst mal eine kleine Notlösung geschaffen. Das heißt, einfach ein extra Installationssystem gemacht für diese Zwecke. Aber ich habe die allgemeine Lösung gefunden, aber keine Zeit gab, sie zu implementieren heute Vormittag. Und das kriegen wir also dann nach den 10, nehme ich an. Zumindest das ist das alles, was ich von mir aus tun kann. Wenn es auf der Empfangsseite irgendwo Probleme gibt, irgendein Mac oder dergleichen, da bin ich ja zunächst im ersten Augenblick ein bisschen hilflos und hoffe einfach, dass es genügend gelehrte Leute auf dieser Welt gibt und in unserer Umgebung, die mit Rat und Tat reinspringen können. Wir haben das letzte Mal noch über die Regeln im Einzelnen gesprochen. Haben Sie zufällig die Papierchen noch bei sich? Denn wir waren gerade mitten im Stück geblieben. Sonst müssen wir uns noch ein paar Artikel machen. Ich habe keine mehr über, glaube ich. Die sind mehr oder weniger verteilt das letzte Mal. Nee, jedenfalls nicht. Haben Sie noch vor,
ne? Ja.
Erfahrbar. Das ist ja gut. Wir können das noch mal ganz kurz resümieren vom letzten Mal. Es geht einfach um die Regeln, die Projekt 1 benutzt zur Berechnung einer musikalischen Struktur im Sinne sozusagen der Hintergrundphilosophie, vor dem alles, was in Projekt 1 passiert, gesehen werden muss. Diese Regeln sehen im ersten, wenn man sie so drauf guckt, ein bisschen nüchtern aus. Die Frage ist auch, ob es die idealen Regeln sind. Man könnte natürlich daran ein kleines bisschen verschieben und machen. Man könnte sie sogar eigentlich nach außen bringen, sodass man als Benutzer Einfluss auf sie hat. Ich fürchte bloß, dass auf die Dauer eine solche Benutzeroberfläche dann auf dem Schirm derartig unübersichtlich wird und Fragen stellt von dem Teil, wenn ich weiß, was für Konsequenzen das hat und was sie eigentlich bedeuten, dass ich davon immer abgesehen habe. Außerdem dadurch, dass der Komponist ja hinterher mit den einmal ausgerechneten Daten doch irgendwie dann zur Gestaltung eines Stückes kommen muss, ist da derartig viel Spielraum, nach meiner Überzeugung, nach meiner Erfahrung auch, dass es nicht so wahnsinnig viel Auswahl hat, irgendwo oder eine 4 statt eine 3 steht oder eine 5 statt eine 7. Das ist nicht eigentlich der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist eigentlich eher von der Hintergrundphilosophie umschrieben, von der dieses ganze Programm diktiert ist. Und wir werden ja dann nach den Ferien sehen, bei der Besprechung von Projekt 2, wie sich diese Art von Beschränkungen dann doch aufheben lassen in einem wesentlich erweiterten System. Wir fangen an auf der Seite, wo oben Dynamics steht. Also nicht diese Tabelle mit B und Rows oder die andere. Hier are the composition rules, die Seite. Damit fängt es hier an. Und da steht zunächst Dynamics. Und da gibt es die 7 Prozesse, 1 bis 3 die unregelmäßigen, 5 bis 7 regelmäßigen. In der Mitte diese Brückenfunktion, die diese beiden miteinander vermitteln soll. In der Weise, dass auf eine bestimmte Anzahl von regelmäßigen Strukturen entsprechend viele unregelmäßige folgen und auch entsprechend auf unregelmäßige Strukturen oder dreieinhalb entsprechend viele regelmäßige. Ich habe das anhand einer kleinen Grafik, ist der Zimmer, glaube ich, liegt hier sogar noch, gezeigt, im Computer selbst wird eine kleine Tabelle aufgebaut mit den Entscheidungen, die zunächst mal für die sogenannte S-Periode getroffen werden, also die Set-Periode, wobei zunächst einmal Gegebenheiten, also Daten einfach eingerichtet werden. Und da gibt es regelmäßig oder unregelmäßig, je nachdem, was der Würfel will. Und alle diese Entscheidungen werden in einer kleinen Tabelle festgehalten. Und dann für die B-Struktur, die Balance-Struktur, wird diese eben angelegte Tabelle noch einmal abgearbeitet. Und zwar in der Weise, dass die einzelnen Tabellenzeilen zufallsmäßig durcheinander geworfen werden. Jede Zeile kommt einmal vor in einer anderen Reihenfolge. Und überall, wo vorher eine unregelmäßige Struktur bekommt, regelmäßig zugekehrt. Sicher ein völlig einfaches und simples Verfahren. Die Frage, an der wir stehen geblieben waren, dass hier im Gegensatz zu Entity Lays, die da drunter stehen, da steht bei Nummer 4 als erstes Number of S-Structures und bei Dynamics scheint das nicht. Und das machte mich stutzig und ich wollte zu Hause nachgucken. Nun, dass diese Number of S-Structures da nicht stehen, hat einen einfachen Grund. Es gibt immer nur eine. Das heißt, es ist immer eins. Aber jedenfalls nochmal, wir sind Prozess 1, 2, 3, M und N, M ist gleich N, M ist die richtige Länge der herauskommenden Reihe und N ist die Anzahl der Elemente, die wir in unserem kleinen Vorrat haben. Also bei der 12. Reihe wären es 12, wenn ich hier sage, ich habe 8 dynamische Werte, dann wären es also N ist dann gleich 8. Wenn Sie selber diesen Vorrat beschränken auf, sagen wir mal, 5 dynamische Werte, dann ist N gleich 5. Und wenn M gleich N ist, dann heißt das, dass jeder Wert einmal drankommt, ehe einer wiederholt werden kann. Also unser Fall der maximalen Periodizität oder Regelmäßigkeit. Dann bei den Prozessen 2 und 3 wird das etwas eingeschränkt, bei 2 auf 3 Viertel und bei 3 auf eine Hälfte. Das heißt, es wird nur 3 Viertel oder die Hälfte der Werte im Vorrat zufallsmäßig genutzt, ohne Wiederholung natürlich wie immer. Und danach wird dann dieser Vorrat regeneriert. Das heißt, das Spiel geht von vorne an, sodass also Wiederholungen schon vorher möglich sind, ehe alle Elemente dran waren. Eine wasserdichte Methode ist das natürlich nicht. Eben durch die Zufallsoperation kann es sein, dass sich die beiden Prozesse 1 und 2 kaum voneinander unterscheiden. Insofern muss man, wenn man mit dem Programm arbeitet, doch ein kleines bisschen auch mit diesen Dingen, soll ich sagen, sich auseinandersetzen, damit rechnen, also seine Angaben, die man macht, ein bisschen darauf einstellen. Wenn man wirklich einen wesentlichen Unterschied haben will zwischen einer maximalen A-Periodizität und einer doch, sagen wir mal, merkbar eingeschränkten, dann müsste man nur die Prozesse 1 und 3 benutzen, die Prozesse 2 vielleicht vergessen. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie groß diese Vorräte sind. Wenn der Vorrat sehr klein ist, dann ist vielleicht der Unterschied weniger zu merken. Wenn der Vorrat sehr groß ist, also der Zufall ein bisschen größeren Spielraum hat, dann könnte es sein, dass sich diese Wirkung etwas eher einstellt. Außerdem würde ich doch sagen, dass der Komponist hier umgeht, eben weil er weiß, was er will und eine eingeschränkte A-Periodizität will, sonst hätte er auch diese Ziffer 2 bzw. 3 nicht für die Prozesse eingesetzt, der wird dann auch hinterher bei der Ausarbeitung der Partitur entsprechend seine eigenen, die weiteren Entscheidungen, die dann auch fertig sind auf dem Papier, in der Richtung hinsteuern, die er von vornherein hat einschlagen wollen. Also das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass es um einen Komponisten geht, der einen regelrechten Kompositionsplan hat und von diesem Plan alles abhängig macht. Sowohl die Vorentscheidung, was die Eingabedaten betrifft, als auch dann die Art und Weise, wie er die Datenausgabe behandelt, in dem Prozess, der dann schließlich zu der endgültigen Anordnung der Klänge führt, in der Partitur oder einem Tonband oder einer Festplatte oder was immer dann der Fall ist. Bei den regelmäßigen Strukturen 5 bis 7 ist es einfach. Da ist P, das ist die Wiederholungsgröße, die liegt dann also zufallsmäßig zwischen 2 und 6 oder zwischen 6 und 9 oder im maximalen Fall zwischen 8 und 12. Das sind also die Anzahl Male, dass ein einmal gewählter wird, wiederholt wird. Da ist es allerdings so, das steht hier nicht mal bei, dass der Wert selbst mit Hilfe des Unterprogramms Serie gewählt wird. Das heißt also mit Wiederholungskontrolle. Wenn wir also etwa 8 Elemente in unserem Dynamics Range haben, dann würde also zunächst einmal mit Serie ein Element gewählt und dann mit Alia, also mit einem Prozess der Wiederholung nicht kontrolliert, eine Zahl zwischen 4 und 6, 6 und 9 oder 8 und 12, je nachdem. So sind aber insgesamt, wenn das, die Sektion lang genug ist, doch auch für die Regelmäßigkeit jeder dynamischen Wert doch einmal drankommt. Oder jedenfalls erst wieder zum zweiten Mal drankommen kann, wenn die anderen auch dran gewesen sind. Na, dann gibt es da rechts in der Spalte noch dieses mit RR, das ist die, was Range heißt auf dem Schirm. Das sehen wir jetzt, das sehen wir ja. Das ist, wo ist es auch wieder? Ja, unterteilt mit Comment, mit der Start, Range, Lines und Harmony. Range. Da kann eine 1 oder eine 2 stehen. Und wenn da eine 2 steht, dann werden die Wiederholungs-, also die Gruppengrößen erweitert, wie Sie sehen, bei 5 zu 4 bis 10, dann 6 bis 15 und 8 bis 20. Na gut, ob dann jetzt steht 8 bis 20 oder 8 bis 19 oder 8 bis 18 oder 8 bis 21, ist es natürlich so von vornherein, wenn ein Stück in dieser Weise geplant und dann mit einem solchen Algorithmus ausgeführt wird, macht das natürlich nicht aus. Man kann das weder als Komponist noch als Hörer hinterher entscheiden, ob da nur eine 18 oder eine 20 gestanden hat, aber in dem Fall muss das schon stehen. Und 20 ist hier gewählt. Angenommen, es würde sich herausstellen, bei mir oder so, bei sonst jemandem, dass diese Zahlen außerordentlich ungeschickt sind und dass man schlagartig wesentlich bessere Zahlen erreicht, also Ergebnisse erreichen würde, wenn also die Größe P von 8 bis 21 schwanken würde, dann würde ich das sofort verändern. Aber so ein Beweis dürfte schwer zu liefern sein und bisher habe ich nicht und auch andere nicht hieran irgendeinen Anstoß genommen. Das war ganz kurz Wiederholung vom letzten Mal. Die Entry-Delays laufen, was die Prozesse 1, 2, 3 betrifft, genauso. Also alle Elemente des Vorrats, 3 Töpfe bzw. 1,5. Und bei den regelmäßigen Vorgängen sind die Gruppengröße dann 2 bis 4, 5 bis 8, 8 bis 12. Und bei dem doppelten Range entsprechend etwas größer. Allerdings gibt es dann hier im Gegensatz zu der Dynamik noch die Anzahl der Set-Strukturen, die also aleatorisch ermittelt werden, mit Hilfe des Alia-Zufallsgenerators zwischen 1 und 4. Und jedes Mal, wenn das hier geforderte einmal abgewickelt ist, das heißt, eine vollständige S- und eine vollständige B-Struktur erzeugt worden sind und dieses Spiel von vorne angeht, dann wird wieder die Anzahl der S-Strukturen erneut ermittelt. Und wieder zwischen 1 und 4, das kann durchaus sein, dass sich bei der Gelegenheit diese Anzahl dann wiederholt. Na, dann gibt es die Länge der S-Struktur, das sollte sein 1 bis n halbe. Das heißt, wenn insgesamt, sagen wir mal, das hatten wir da, 14, wieder gegenwärtige Version haben wir 14 n, nee, wir haben nicht 14 n, wie lesen wir, wir haben noch die Weighting Factors dabei. Vielleicht sollte ich darauf noch mal eben hinweisen, denn in früheren Versionen war das anders. Wir haben jetzt hier eine Tabelle von insgesamt 14 Entries. Das waren früher 28. Und alles das, was ich hier, das sehen wir gerade nicht, vielleicht können wir nochmal die Default-Version einschalten, da sehen wir das sofort.
Ja, das ist hier.
Ah, wir müssen da klicken. Ja, das hatte ich nicht begriffen. Ja, aber auf Input und direkt das erste hier einstellen. Da sehen Sie in der BP-Spalte, was für Weight steht, erste Reihe von 1, dann 2, und dann 3 und dann 4. Als es noch 28 waren, erschien dieses 0,0, da ist es 4 mal, ein 8 und 4 mal, ein 5 und 3 mal und so weiter. Das gibt insgesamt 28. Und wenn ich heute wissen will, wie groß dieser Vorrat ist, dann ist der Vorrat gleich der Summe aller Zahlen in der BP-Spalte. So viel stehen tatsächlich zur Verfügung. Infolgedessen, wenn ich sage n halbe, dann sind es in diesem Fall 14 und nicht etwa 7, weil die Summe von BTs 28 ist insgesamt. Aber diese BT-Größe die ist völlig frei, die kann der Benutzer selbstständig ausfüllen, wie er das haben will. Auch die Größe 0 ist erlaubt, dann wird der entsprechende Wert gesperrt. Solange wieder ein 0 steht, aber es können auch größere Zahlen als 5 da stehen. Das heißt, das ursprüngliche Konzept mit 28 Einsatzabständen ist damit eigentlich über Bord geworfen und gibt eine eigentlich ganz willkommene Erweiterung der Möglichkeiten. Obwohl man natürlich häufig auch mit geringeren Anzahl verschiedener Einsatzabstände auskommen soll kann. Denn wenn ich etwa daran denke, was man so etwa in der Instrumentalmusik an verschiedenen Werten notieren kann, ich denke mal an besonders schnellen Wert, sagen wir mal sowas wie eine 1/16 Sekunde und wie lang möchte man etwas haben. Naja, na gut, aber wenn ich will 4 Sekunden als nächsten Klang haben, dazwischen 1/16 und unter 4, es gibt natürlich sehr viel Platz für lauter unterschiedliche Werte. Nur wenn die zu viel Werte in einem gewissen Wertebereich enthalten sind, dann werden die Unterschiede zwischen Nachbarwerten so klein, dass sie sich nicht mehr auszahlen hinterher. Also man muss doch dafür sorgen, dass Nachbarwerte einen genügenden Abstand voneinander haben, sonst merkt man das nicht. Nehmen wir mal irgendwas Klavier, da haben wir immer einen Halbtöne zwischen den einzelnen Tasten. Vierteltöne kann man auch ganz schön hören, aber angenommen es wären 1/16 Töne, dann würden die Unterschiede doch in bedeutend geringerem Maße überhaupt noch wahrnehmen. Naja, nur bei Tönen, wenn man die gleichzeitig anschlägt, dann gibt es eine scharfe Dissonanz, dann gibt es eine Reibung, dann gibt es eine Schwebung, dann gibt es allerlei, woran man doch konstatieren kann, dass die beiden Frequenzen unterschiedlich sind. Aber für Zeitwerte, die sich dann noch nicht mal mehr notieren lassen in unserem System, oder wenn man sie auf Tonband hat, irgendwelche im Bereich von 100 Sekunden und dergleichen, die bemerkt man dann nicht mehr. Also das hat gar keinen Sinn, den Zeitraster derartig fein zu unterteilen. Insofern denke ich mir, dass man mit einem Schema wie diesem, also sinngemäß jedenfalls, ganz gut auskommen kann. Also bei Entry-Lays würde N halbe in diesem Falle bedeuten, wir hatten gesehen, die Länge der S-Struktur wäre in diesem Fall also die Hälfte von 28, also 14, von 1 bis 14 natürlich, also irgendein Wert dazwischen, nicht 14 jedes Mal. Und dann die Länge der B-Struktur ist gleich der S-Struktur, da ändert sich also nichts. Und auch in diesem Fall ist es dann genau so, dass zunächst einmal zwischen 1 und 4 S-Strukturen vorgesehen sind, angenommen es sind 3, dann kriege ich also 3-mal die Wahl einer S-Struktur, das kann mal unregelmäßig, mal regelmäßig sein, wie der Zufall das will, und dann für die B-Strukturen wird also auch jede einzelne Zeile dieser kleinen speziellen Tabelle einmal benutzt, in unterschiedlicher Reihenfolge allerdings, und auch immer so, dass die regelmäßigen und unregelmäßigen Strukturen ersetzt werden, umgekehrt. Dann kommt die Harmonik und die ist ein bisschen komplizierter. Hier die Angaben zur Harmonik sehen wir hier 1, 3, 1, 4, das können andere Zahlen sein. Welche Zahlen das sein können, das sehen Sie, wenn Sie hier so ein Feld klicken, dann erscheint hier unten im roten Kommentarbereich eine Anweisung, welche Zahlen legal sind und welche nicht. Niemand hindert Sie, illegale Zahlen einzutippen, aber wenn Sie später auf Create gehen, dann kriegen Sie keine grüne Ampel, das heißt, es hat keine Partiturberechnung stattgefunden. Außerdem würde in dem Fall dann hier bei Harmonie, das Wort Harmonie rot aufleuchten, sodass Sie wissen, wo der Fehler steckt, oder kann man das also kontrollieren. Natürlich besteht auch die Absicht, hier unter Help ein ganzes kleines Handbuch zu installieren. Dazu bin ich auch noch nicht gekommen, aber das gehört natürlich eigentlich dazu. Nun, bei Harmonie sieht es schon so aus, dass versucht für 12-Tonreihen zu etablieren, und wenn das aus irgendeinem Grunde nicht geht, dann werden die überschüssigen Töne hinten weggelassen. Das können also auch 11 oder 10 Tonreihen sein, weil, wie ich auch schon Gelegenheit hatte auszuführen, es hier nicht um eine schulmäßige Dodekaphonie, etwa im Sinne Schönbergs, geht, sondern um eine atonale Harmonik, die dann doch immerhin das 12-Ton-System so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als Leitfaden benutzt, als ästhetische Zielrichtung. Jeweils wird durch eine solche Intervallkonstellation eine Dreitongruppe beschrieben, also aus einer kleinen Sekunde und einer kleinen Test oder einer kleinen Sekunde und einem großen Test bestehen, dann in diesem Beispiel, und diese Dreitonstruktur wird dann dreimal transponiert in derartiger Weise, dass insgesamt eine vollständige Zwölftonreihe entsteht. Diese Bedingung der vollständigen Zwölftonreihe führt dazu, dass nicht alle Intervallkonstellationen möglich sind. Es gibt solche, mit denen beim besten Willen keine Zwölftonreihe gemacht werden kann, die fallen hier also einfach weg. So ist das hier gedacht. Dann haben wir unter Harmonie die Prozesse 1, 2, 3 zunächst. Nun, N ist 12 im ersten Fall, ist es deutlich, wir haben 12 verschiedene Tonhöhen, infolgedessen ist die maximale Unregelmäßigkeit gegeben, wenn wir alle 12 Tonhöhen auch verwenden. Dann haben wir M gleich 9, da werden also lediglich 9 verschiedene Töne generiert, also mit der Wiederholungskontrolle, und welche dann wegbleiben, das heißt also in dem Fall, dass eine ganze Transposition wegfällt, oder M6, da werden also nur 2 solche 3-Tonbuben verwendet, die dann insgesamt keine Tonwiederholung enthalten, aber auch kein 12-Ton total ausfüllen. Wo wir zuerst hingucken, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfacher, zunächst auf die nächste Seite zu gucken, wo die regelmäßigen Bedingungen stehen. Wo wir wieder den Unterschied haben, ganz links zwischen den Prozesszahlen 5, 6 und 7. Wenn wir mal wieder von unten anfangen, wie vorher auch schon, mit der regelmäßigen Struktur, dann sehen wir, dass wir zunächst einmal die äußerste Spalte rechts ist wieder, wenn der Range doppelt so groß ist. Also wir müssen gucken unter Rows. Und wir kriegen bei Rows entweder bei 7 8 bis 16 Gruppen oder 4 bis 8 Doppelgruppen. Unter Gruppen wird verstanden 3 Tongruppen und bei Doppelgruppen also 2 mal 3 Ton, also 6 Tongruppen. Das dachte ich, ist terminologisch in diesem Fall deutlich. Und für den Fall RS2, also ganz rechts, sind diese Anzahlen wieder etwas größer. Dann haben wir, oh Moment, entschuldigen Sie, ich habe eine Zeile vergessen, bei 7 rechts davon sind 12 bis 24 Töne. So ist es. Denn es gibt hier den Unterschied zwischen Tönengruppen und Doppelgruppen, der wird auf der vorgehenden Seite erläutert, wo der hier steht, unter Harmonie in diesem kleinen Textabsatz, genau in der Mitte fängt es an, in regular structures. Either star tones of chords, tones, or 3-tone groups, or 6-tone groups, double groups are repeated. Das heißt, es wird entweder ein Beginnton gewählt, und der bleibt identisch. Das heißt, wenn ich sage mal 7 Akkorde und hintereinander habe, dann fangen alle 7 Akkorde mit demselben Anfangston an. Aber wie es weitergeht, hängt einfach davon ab, welche Gruppe gewählt wird. Wir sehen 1-3 oder 1-4 und dann möglicherweise noch umgedreht, also statt abwärts, statt aufwärts, alles das, was das Programm von sich aus automatisch macht, sodass man so eine Art Orgelpunkt-Idee kriegt. Man kann einen solchen wiederholten Ton auch wiederholt anspielen, man kann ihn auch, ich spiele natürlich jetzt immer in Begriffen der Instrumentalmusik, für Klänge, für eine elektronische Verarbeitung muss man sich dann was ausdenken, was dem vielleicht entspricht. Jedenfalls kann man diese Töne jeweils benutzen, so oft wie sie vorkommen, man kann sie auch einmal anspielen und einfach auf sich beruhen lassen, sozusagen im Gedächtnis des Hörers niederlegen, oder man kann sie auch aushalten in Form eines Orgelpunktes. Das sind diese vielen, vielen Interpretationsmöglichkeiten, auf die ich hier bisher im Einzelnen nicht eingegangen bin, denn wenn es sich hier um eine Kompositionsklasse gehen handeln würde oder um ein Seminar, ein Projekt, wo es darum ginge, dass eine Reihe von Komponisten alle ein Stück damit komponieren und diese Stücke, sagen wir mal ein Klavierstück, und diese Stücke werden dann alle in einem Konzert aufgeführt, dann würden wir auch dieses ganze Kapitel der möglichen Interpretation natürlich weiter eingehen müssen. Das hat hier, glaube ich, den Zusammenhang keinen rechten Sinn. Das ist also was Ton heißt. Das heißt, ein gleicher Anfangston und dann die Fortsetzung nach diesem Anfangston kann dann immer unterschiedlich sein, kann sich aber auch wiederholen, denn so viele Möglichkeiten der Fortsetzung gibt es dann auch wieder nicht. Oder es gibt eine 3-Tongruppe, die dann wiederholt wird, und wie ich das schon erklärt habe, wenn ein 4-töniger Akkord kommt, dann entstehen drin diese 3 Töne der 3-Tongruppe und dann der erste Ton der 3-Tongruppe nochmal, weil es ja 4 Töne sein sollen. Das heißt, es gibt in den Akkorden dann Tonwiederholungen. Auch mit denen muss man dann sehen, entsprechend verfahren. Man kann sie einfach weglassen, dann negiert man eigentlich die Akkordgröße, was das betrifft. Ist ja denn, die ist kleiner als 3, dann bleiben nur 2 Töne oder 1 Ton über und dabei gibt es kein Problem. Oder man muss in sonstiger Weise, man kann das ja auch instrumentationstechnisch lösen, wie gesagt, wenn ein Ton wiederholt wird, dann bringe ich den Ton nochmal, aber vielleicht in einem anderen Instrument, sodass eine klangfarbliche Variation entsteht. Solche Sachen kann man ja auch in der klassischen Musik sehr schön beobachten, und auch in jeder Instrumentationslehre finden Sie sich dafür Beispiele, wo also ohne eigentlich äußeren syntaktischen Grund plötzlich eine Stimme verdoppelt wird. Ich denke an also merkwürdige Sachen wie bei Haydn in Sinfonien, dass plötzlich die zweite Geige nochmal durch die Flöte verdoppelt wird. das rätselhafte Dinge eigentlich, also an solchen Momenten, an solchen Beispielen kann man sich etwa orientieren, um hier Lösungen zu finden. Sie sind eigentlich gewissermaßen schon vorformuliert, indem das Programm solche Möglichkeiten durchaus bietet, mit denen man dann weiterhin kreativ, schöpferisch, fantasievoll so halt umgehen kann, wenn man dann eine Partitur konstruieren will. Laut Doppelgruppen ist dasselbe, wenn in sechs Töne so oft wiederholt über die Akkorde hin, bis der Prozess zunächst mal vorbei ist. Das ist also hier gemeint. Also nochmal, bei 7 auf der nächsten Seite geht es wieder, bei der regelmäßigen Struktur kriegen wir entweder 12 bis 24 Töne. Also das würde also heißen, 12 bis 24, also irgendeine Zahl zwischen 12 und 24, so viel Zeilen in der Partitur oder Akkorde anders gesagt. Und alle diese Zeilen und Akkorde fangen dann mit demselben Ton an, werden dann aber jeweils anders fortgesetzt, wie der Zufall ebenso spielt. Oder es gibt 8 bis 16 Dreitongruppen oder 4 bis 8 Doppelgruppen. Das heißt natürlich, dieses Oder schließt ein, dass ehe überhaupt Töne, Gruppen oder Doppelgruppen gewählt werden, ein Zufallsgenerator entscheidet, welche der drei Möglichkeiten ergriffen werden soll. Also das weiß man nicht, aber diese drei Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Na, der Rest ist leicht erklärt. Bei 6 sind eben die Ziffern entsprechend reduziert und bei 5 oben sind sie noch weiter reduziert, sodass also die Regelmäßigkeit oder zumindest die Zeiträume, in denen sich diese regelmäßigen Verläufe abspielen, weiter eingeschränkt sind. Bisschen kompliziert ist es dann beim Prozess 4, weil man da natürlich unterscheiden muss zwischen je nachdem wird hier unterschieden, ob ja in dieser Tabelle, von der ich sagte, dass da die Entscheidungen für das Set eingetragen werden, dem geht wieder eine Vorentscheidung voraus, nämlich ob wir es zunächst es ist eigentlich so, wie wir es hatten. Ich denke, dass es kompliziert ist, als es ist gar nicht. Es ist nur so, wenn ein unregelmäßiges S gewählt wird, dann kriegen wir entweder 1, 2 oder 3 vollständige Reihen. Ich sehe, dass hier typografisch das ein bisschen durcheinander geraten ist. Da steht da unter im Regular SB in eckigen Klammern 1, das ist aber weggerutscht, das muss eigentlich links, das muss links in der Spalte stehen, wo steht C. Oder nicht? Nee, vielleicht doch nicht. Moment, ich habe das lange nicht mehr betrachtet, was ich mir da eigentlich überlegt habe.
Also es gibt Fußnote.
Warte mal, die 1 ist vielleicht eine Fußnote. Oh ja, Entschuldigung, die 1 ist bloß eine Fußnote, ja. Das ist schon deutlich. Wir haben also das unregelmäßige S 1 bis 3 Reihen und daraufhin gibt es ein Balance aus 5 oder 10 oder 15 Tönen, in dem Sinne, dass also immer der gleiche Ton am Anfang eines Akkordes steht, oder 4, 8 oder 12 Gruppen, oder 2 oder 4 oder 6. Dieses Oder muss man immer sich ersetzt denken durch eine Zufallsentscheidung, die dann zwischen diesen Möglichkeiten entscheidet. Und wenn wir mit einer regelmäßigen S-Struktur anfangen, dann wird die Regelmäßigkeit ausgedrückt entweder durch 5 bis 15 Akkorde mit keinem Anfangston oder 4 bis 12 Dreiergruppen oder 2 bis 6 Sechsergruppen und dann das Moment, wo bin ich hier? Oh ja, das ist es schon. Das ist es ja schon. Ich dachte, es ginge noch weiter auf der nächsten Seite, tut es aber nicht. Okay, und die Fußnote, die besagt dann auch, die Anzahl der Töne, Gruppen oder Doppelgruppen bezieht sich auf den jeweiligen Standardfall oder Defaultfall und abhängig von den Akkordgrößen kann sich das verändern. Augenblick ist mir nicht ganz deutlich, was ich damit gemeint habe, aber da es sowieso ein neues Handbuch geben wird, dann werde ich mal sehen, was ich hiermit mache. Denn was ich hier eigentlich nicht verstehe an dieser Bemerkung, das muss doch einen Sinn gegeben haben, dass hier die Rede ist auf der einen Seite von Standard Case, auf der anderen Seite Accord Size. In jedem Fall gibt es Akkordgrößen, Standard oder nicht, also vergessen wir das, ist vielleicht auch in diesem Augenblick oder diesem Standard nicht so richtig. Dann gibt es allerdings noch hier zu der Harmonik, unterhalb dieser großen Tabelle, einen kleinen Passus über die Berechnung der B-Strukturen im vierten Prozess. Und damit kommt Folgendes ins Spiel, eine Größe MC, das die Mean Chord Size. Nun ist es so, dass in jedem Falle, also die 1 plus 1 plus 1 plus 1 und so weiter und 2 und 3 und 4, wenn wir die alle zusammenzählen und dividieren durch die Anzahl, dann kriegen wir die mittlere Akkordgröße. Und die spielt eine Rolle, denn es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich 20 Sechstonakkorde habe oder 20 eintönige Akkorde, hinsichtlich der Tonmasse insgesamt, auf die sich schließlich Charaktere regelmäßig oder unregelmäßig beziehen sollen. Daher wird diese Mean Chord Size eingeführt und dann Berechnung zugrunde gelegt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Komponist diese Spalte ausfüllt, also dieses ganze Eingabeformular und dann vor allem auch diese WT-Spalte, dann wird zunächst mal diese mittlere Akkordgröße ausgerechnet und dann in weiteren Berechnungen zugrunde gelegt, so wie man hier sieht. Und dann RR wird hier genannt, die Anzahl von Reihen, also unregelmäßige Strukturen, und GG die Anzahl der Töne bzw. Gruppen oder Doppelgruppen, also für die regelmäßigen Charaktere. Und dann je nachdem, ob es sich um unregelmäßige S-Strukturen handelt, auf der linken Seite dann der Tabelle, oder um regelmäßige rechts, werden dann die entsprechenden Berechnungen ausgeführt, die Sie hier stehen. Braucht das nicht alles vorzulesen. Sie können sich versuchen, das aufgrund dieser Angaben selbst an kleinen ausgedachten Beispielen klarzumachen, was daraus die Konsequenzen sind. Die Konsequenzen sind sehr einfach. Es geht hier um, mit diesem Prozess 4 die Sache möglichst etwa in ein Gleichgewicht zu bringen. Denn wenn ich von Tönen spreche, dann rede ich von Anfangstönen, von Akkorden. So ein Akkord kann aus dem Anfangston alleine bestehen. Da können auch 2, 3, 4, 5, 6 Töne drin sein. Das heißt, mit dem Begriff Ton allein weiß ich nicht, wie viele Töne insgesamt ins Spiel kommen. Andererseits muss ich sie aber vergleichen mit solchen Begriffen wie Gruppe oder Doppelgruppe, wo von vornherein angegeben ist, wie groß, wie umfangreich ein solcher Akkord ist. Und schließlich haben wir noch die Dauer- und Wechsel der Akkordgrößen. Um alle diese Elemente irgendwie in ein Gleichgewicht zu kriegen, wie das die Struktur 4 ja eigentlich tun soll, sind also diese Art Berechnungen vorgesehen. Und das geht dann eigentlich auch ganz gut so. Na, dann haben wir den Rest eigentlich relativ rasch durchgenommen, denn beim Instrument, das andere hatten wir schon. Beim Instrument haben wir wieder die unregelmäßigen 1, 2, 3, Sie sehen, das sieht genauso aus wie am Anfang bei der Dynamik. Bei 5, 6 und 7 sind die Gruppengrößen T auch ähnlich, 1 bis 4, 1 bis 8, 7 bis 12, wobei das 1 bis 8 mir spanisch vorkommt. Ich fürchte, das wird ein Druckfehler sein im Fall 6. Ja, weil das 2 mal 1 ist, das glaube ich, ich nehme an, dass es 4 bis 8 sein muss. Oder 3 bis 8 sogar, das kann ich jetzt auswendig nicht sagen. Muss mir ja mal weiter hinterher machen und gucken, was da los ist. Das muss ein Tippfehler sein. Ist ja für uns jetzt auch weiter nicht so wichtig, aber das sieht nicht gut aus. Und bei der RR gleich 2, also mit dem vergrößerten Range entsprechend größere Wertung, da verschiebt sich es auch. 1 bis 6, 4 bis 12, 7 bis 18. Na, und dann schließlich noch in der Mitte die Brückensituation, wo die Set Rows oder Gruppen, das wird gewählt zwischen 1 bis 6, also so viele davon. Und dann kommt dann noch Länge, 1 bis 6 Values. Dies ist nur ein Ausschnitt aus dem kleinen Handbuch, was ich gerade an Rotz mitgegeben habe. Ich könnte mir denken, dass da das etwas näher erläutert wird, wenn ich dann aber einen Pech gehabt. Spontan weiß ich im Augenblick nicht, was damit. Ja, warte mal. Natürlich, ja, wenn ich von Reihe oder Gruppen rede, dann habe ich natürlich eine Länge einer Reihe oder einer Gruppe. Eine Reihe besteht dann also immer in dieser Definition aus verschiedenen Größen, eine Gruppe besteht aus einer wiederholten Größe. Und diese Länge, die soll also zwischen 1 und 6 liegen, und von solchen 1 bis 6 Mal gewählten Gruppen soll es dann jeweils von solchen Längen nochmal 1 bis 6 geben. Also im äußersten Fall haben wir 6 Gruppen, alle mit 6 Werten. Aber es wird dann für jede Gruppe natürlich eine Reihe wieder ausgemacht, aus wie vielen Werten sie bestehen soll. Okay. Und dann in Balance, wenn es also ausgeglichen wird, dann haben wir im ersten Fall die Anzahl, die in S 1 bis 6, und die Länge, die wird dann according to it, ja, also das offensichtlich ganz unmittelbar darauf bezogen. Ja, dann haben wir unten noch das Register, das ist auch nicht viel zu sagen. Die unregelmäßigen Prozesse 1 bis 3 sind wieder die Instrumente oder die Dynamik. 5 bis 7 haben wieder so entsprechende Werte. Und in 4 ist es wieder ganz einfach, dass es gibt nur eine einzige S-Struktur, das würde anstehen, wie viel es geben könnte. Es gibt nur eine einzige zwischen 1 und 9 Werten und die Länge der B-Struktur, der Balance ist dann also gleich der S-Struktur. Das sind eigentlich ganz allgemein die Kompositionsregeln, die hier zugrunde legen und die eigentlich von Anfang an, von der allerersten Version, schon ungefähr so in dieser Weise geregelt worden, allerdings jetzt im Laufe der Zeit doch verfeinert, vor allem auch später durch das Konzept der mittleren Akkordgröße. Das hat sich ja später ergeben. Das sind so Erkenntnisse, die man nach und nach sammelt und da muss das Programm jeweils ein bisschen angepasst werden. Das sind die Regeln im Allgemeinen. Und da hatte ich gemeint, dass man allenfalls nochmal an einem praktischen Beispiel gucken könnte, wie das dann aussieht. Also nehmen wir mal, wir gehen hier, wo wir ja Gott sei Dank eine grüne Ampel kriegen jetzt. Und bei Output auf dem Schirm müsste man eigentlich ungefähr sehen, das ist ein bisschen weit weg. Vielleicht ist es doch gerade gut genug. Lage hier auch verschiedene, weil ich hätte von vornherein auf dem Eingabenschirm dafür sorgen können, dass es immer wirklich verschiedene Steuerzahlen hier oben gibt, um die Wirkungsweise zu beobachten. Aber wir sehen es auch so ganz gut. Zum Beispiel hier in 6 in dieser Reihe der Einsatzabstände. 6 ist also relativ regelmäßig, sehr ziemlich große Gruppe jeweils, gekennzeichnet durch die Sternchen. Offenbar ist die Anzahl 3 gewesen, im Bereich, oder 4 vielmehr sogar, im Bereich der möglichen Anzahl. Und wenn diese Anzahl Gruppen abgewickelt ist, dann wird eine Termine eingeschoben, das ist frei in diesem Fall. Aber was die 3 bedeutet, hängt wiederum von der Definition ab, die Sie auf dem Eingabenschirm haben machen können. Und außerdem brauchen Sie ja bei der Auswertung, können Sie diese 3 auch überschlagen und brauchen nicht berücksichtigen. Und dann findet ein Tempowechsel statt, insofern es Tempowechsel überhaupt gibt. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass es diese Einheitstempo gibt. Und wenn Einheitstempo gewählt worden wäre, dann würde hier oben als Überschrift draufstehen, welches das Einheitstempo war, wo die ursprünglichen Tempowerte stehen in Klammern, sodass man da noch eine Art von Referenz hat. Und die Werte im Einzelnen sind dann am Umrechnen, da diese hier nicht, diese all diese Brüche werden dann hier umgerechnet, aber die Dezimalwerte werden entsprechend angepasst und auch die sind ja dann auch später für die praktische Weiterarbeit sehr viel nützlicher als die Brüche, die eigentlich noch aus der allerersten Konzeption stammen. Ja, aber hier sehen wir 3. Ich sagte, dass wir bei 3 doch relativ kurze Reihen haben. Hier haben wir eine Reihe von nur 6. Hier sogar eine Reihe nur von 3. Die ist auch so ordentlich klein, aber das liegt daran, dass hinterher, oder 2 sogar bloß, dass hinterher 5 kommen, das wäre zusammen 7 gewesen und die Anzahl 6, die offenbar vorgesehen war, wäre damit bereits überschritten worden. Und darum fängt dann die nächste Reihe vorsichtshalber hier schon an. Wenn Sie jetzt sich die Anfangstöne angucken, wo das Sternchen steht, dann sehen Sie ja C, D, E, Dis, B, H, A, Cis, Fis. Das heißt, es ist alle unterschiedlich. Das Programm sorgt dafür, dass in einem Bereich von 12 zumindest angefangenen Reihen die Anfangstöne alle unterschiedlich sind. Aber das kommt eben hier hauptsächlich vor, weil wir uns noch im Bereich des Unregelmäßigen bewegen, mit der 3. Wie das bei den Regelmäßigen in diesem Fall ist, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich könnte mir denken, dass das auch noch durchwirkt, weil schließlich dieses Programm, auch wenn es bereits regelmäßige Vorgänge mit einbezieht, dennoch vor dem Hintergrund gesehen werden muss für eine allgemeine Atonalität. Das schon. Die Frage ist eben, wie weit kann man innerhalb einer solchen allgemeinen Atonalität dann durchgehen mit Wiederholungen und zwar systematisch verankerten, systematische, strukturell festgelegten Wiederholungen. Da dies hier, das fällt aus diesem Zusammenhang heraus, ist also Vorschlagszahlen für eventuelle Reihenfolgen, die ist also für uns sehr interessant. Das Register hat diese Einteilung mit Sternchen nicht, weil das irgendwie durch diese Anordnung hindurchgeht. Aber was man deutlich sieht jedenfalls ist,
die wiederholte 4 bis hierhin und dann fängt an dieser Stelle eine 3 an. Für das Register wird einfach angegeben, offenbar wie viel, und wenn das mit 51 ab 50 ändert, dann kriegen wir also hier eine zunächst eine Oktave oder ein Register 4. Dieser Akkord plötzlich, der verteilt sich bereits auf 2 Register, 4 und 3, und dann geht es in 3 weiter. Ich fand das, ich glaube, das habe ich auch absichtlich so gemacht, damit nicht ganz ruckartig, oder jedenfalls nicht notwendigerweise ruckartig, sich das ganze Tonhöhengeschehen verlagert in eine andere Oktave oder ein anderes Register. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es zwischendurch durch Übergangsphänomene geht, sodass schon innerhalb eines und desselben Akkordes eine neue Registerlage angespielt wird, die dann die nächsten Akkorde beherrscht. Im nächsten Fall zum Beispiel ist das schon wieder anders, da ist dieser Akkord noch ganz sogar im Register 3 und der nächste im Register 6. Dann springt es eben Sprungkraft weiter. Und hier im nächsten Fall ist das auch so. Er hängt davon ab, wie es eben zufällig läuft. Jetzt haben wir hier 2, also auch relativ regelmäßig für die Dynamik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sind alle gleich lang. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade in den Regeln gesehen haben. Das ist das 3 Viertel N. N ist ja 8 in diesem Fall, also 3 Viertel 6. Daher, dass wir diese 6er-Gruppen haben. Man kann sich fragen, warum sind denn diese Gruppen alle gleich groß? Aber da wir an sich es mit einem unregelmäßigen Vorgang zu tun haben und lediglich darauf verzichten, von diesem Augenblick an, noch auf Wiederholungen zu achten und von vorne anfangen, tritt diese gleichmäßige Gruppengröße, wie soll ich das nennen, oder Reihengröße, tritt überhaupt nicht in Erscheinung, weil es sowieso immer unregelmäßig weitergeht. Es kann höchstens sein, dass auf diese Weise Wiederholungen rascher vorkommen, als man sie sonst erwarten würde. Sie sehen das ja auch. Hier vorne steht P, Y, und hier kommt schon wieder eins. Das heißt, da liegen keine 7 Werte dazwischen, die man sonst im äußersten regelmäßigen, unregelmäßigen Fall erwarten würde. Solche Wiederholungen kommen eben eher vor. Das 4 nicht. Und hier steht eins, und da steht schon wieder eins. Auf der anderen Seite, wenn ich vollständige Reihen habe, wo alle 8 Werte vorkommen, dann kann natürlich auch eine Reihe mit Pianissimo aufhören und die nächste mit Pianissimo anfangen. Und das ist natürlich nicht zu verhindern, sonst müsste man ja die Reihe wirklich wiederholen, um zwischen gleichen Elementen immer den maximalen Abstand zu haben. Und das ist ja auch nicht erwünscht. Können wir weiter gucken, ob wir in einer anderen Sektion noch ein paar Beispiele finden, die hier interessant sein könnten. Oh, hier mal ein bisschen runterfahren. Genügt ja, wenn wir hier etwas an den Anfang gehen. Muss ein bisschen ranlaufen, denn ich sehe sonst nichts. Sie sehen wahrscheinlich auch nicht sehr viel.
Man kann ein bisschen zoomen, glaube ich. Ich weiß auch nicht genau, wie es
geht. Aber jedenfalls, das Bild bietet mir eine Gelegenheit, um ein paar. Nein, ich meine, die Zahlen im Einzelnen sind ja nicht so interessant. Was hier eigentlich für uns wichtig ist, das ist die Strukturierung im Großen, und das lässt sich ja schon erkennen. Zum Beispiel sehen wir hier jetzt im Instrument den Prozess 4, von dem wir gerade kein Beispiel gehabt haben. Sie sehen 3 S hintereinander. Das heißt, die Anzahl der S-Vorgänge, S-Gruppen war 3. Die erste Gruppe enthält ein Element mit 5. Ob das regelmäßig oder unregelmäßig ist, kann man natürlich nicht sagen. Die nächsten sind jetzt 2 verschiedene, 6 und 9. Und die dritte hat auch verschiedene, 1, 3, 7, 4 und 6. Denn eine 8 ist es sogar. Dann kommen entsprechend den 3S-Strukturen 3W-Strukturen. Da ist wieder eine, die nur einen Wert hat, an dem kann man also nicht sehen, was es ist. Aber die Zweiergruppe hatte 2 verschiedene Werte, 6 und 9. Und diese Zweiergruppe hier hat 2 gleiche Werte, 6 und 6. Hier haben wir 5 verschiedene Werte gehabt bei S und hier haben wir 5 gleiche Werte in B. Und die Zeilen in dieser kleinen Tabelle waren angeordnet 1, 2, 5 und Sie sehen die neue Reihenfolge geworden 5, 2, 1. Da zufällig rückwärts, aber das ist eben, wenn es schon etwas zufällig ist, dann ist es eben auch zufällig. Es hätte genauso anders sein können, es hätte sogar identisch sein können, alle Möglichkeiten sind in Zufall eingeschlossen. Das Einzige, was man bei einer solchen Zufallsmanipulation machen könnte, ist dafür sorgen, dass der Unzufall, also die gleiche Wiederholung, ausgeschlossen wird. Damit der Zufall in dem Sinne, jedenfalls terminologisch recht bleibt, aber so weit bin ich dabei nicht gegangen. Und ich finde, dass ja das Nicht-Zufällige in das Zufällige eingeschlossen ist. Nicht? Das Zufällige ist die überwölbende Kategorie und das Nicht-Zufällige ist einfach eines ihrer Elemente. Na und so geht es dann weiter. Ich brauche das nicht alles im Einzelnen, glaube ich, Opfer hier auszuführen. Hier haben wir eine regelmäßige, 6 hatten wir vorhin nicht, auch 6. Dann haben wir hier bei 7, die dynamischen Strukturen sind jetzt größer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also alle 8, M gleich N, wie wir es gerade gesehen haben, noch eine 8er Gruppe und die nächste Gruppe, die ist viel größer als 8. Und das, woran das liegt, das wage ich mir gar nicht auszudenken. Es ist ja sehr merkwürdig, dass hier der 8. Stern fehlt, was da los ist, weiß ich nicht. Aber es gibt dieses Jahr eine neue Version und ich habe den gesamten Code für dieses Programm übersetzen müssen aus der letzten Version, die in Pascal geschrieben war, in diese Version, die in Basic, also in Visual Basic geschrieben ist. Und es kann schon sein, dass bei diesem Codeübertragung irgendwo mein kleiner Fehler sich eingeschlichen hat. Das muss ich alles noch gelegentlich von überprüfen. Ein Unglück ist es nicht, aber an sich sollte da ein Sternchen stehen, auch wenn es mit P weitergeht. Der Zufall könnte ja gewollt haben, dass zwei P-Gruppen aufeinander folgen. Aber dann muss dennoch die folgende Gruppe natürlich ein Sternchen eigentlich haben. Na gut, das ist nun weiter kein großes Unglück. Das Register hier geht nach Prozess 1, ist also ganz besonders unregelmäßig. Und da sehen Sie auch, wir haben vier Register, glaube ich, hier in dieser Default-Situation, 4, 5, 3, 4, 5 und 6. Und dann sehen wir auch hier 5, 6, 3, 4. Im bereits im ersten Akkord. Das heißt, jeder Akkord, Dur, Dis, G, E und Dis kriegt ein eigenes Register oder eine eigene Oktav. Das ist also das, was wir im musiktheoretischen Sprachgebrauch eine sogenannte weite Lage nennen würden. Wo also die Töne weit auseinander liegen und nicht etwa eng beieinander. Dann haben wir im nächsten Akkord 5, 4, 3, 6. Das ist die nächste Gruppe. 6 ist kombiniert mit 4, das ist die nächste Gruppe. 4, 3, 6, 5. 4, 6, 5, 3, 3 zusammen mit 6, 4, 3, 5 und so sind es Permutationen der 4 Zahlen, 3, 4, 5, 6, die einfach runtergeschrieben sind, womit also die Akkordumfänge ausgeführt werden. Und dann natürlich bei großen Akkorden kann es sein, wie hier, das wären 3, 5, 4, 3, 6, 3. Das heißt, im selben Akkord kommt dreimal die Lage 3 vor, einmal die Lage 4 und zweimal die Lage 5. Ja, und einmal die Lage 6 auch noch. In jedem Fall also eine weite Lage über die vier Register verteilt und einige Register werden selbst mehrfach in Anspruch genommen. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter, nehmen wir noch ein drittes Beispiel und dann hat sich das wahrscheinlich so ein bisschen deutlich gemacht, was wir hier vor uns haben. Na, weg ist er. Da wollten wir. Das ist schon, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Das ist ja gut. Ja, das ist ja die Sektion 4. Da sehen wir jetzt den Rhythmus, also die Eintaktstände mal besonders unregelmäßig mit der Prozessziffer 1. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was hatte ich gesagt? N halbe. Da sehen wir N halbe. 28 haben wir insgesamt. 14 werden davon benutzt. Aber dadurch, dass einige Werte ja öfter als einmal unter den 28 stehen, also wiederholt werden, intern schon im Vorrat, können auch hier Wiederholungen auftreten, eben weil sie auch im Vorrat schon wiederholt sind. Mit anderen Worten, dieses ganze System hier ist, wie soll ich das nennen, indexorientiert. Nicht wahr? Über 28 Elemente läuft der Index von 1 bis 28 und der Zufallsgenerator entscheidet im Bereich von 1 bis 28 und was immer er findet in diesem Bereich, wird dann herausgenommen. Und wenn in 28 Fällen dann immer dasselbe steht, dann kommt doch immer dasselbe raus, obwohl wir 28 Mal den Zufallsgenerator gefragt haben. Gut, das versteht sich dann von selber und dann eine entsprechende Gruppe, die darunter kommt. Dann haben wir hier ein schönes Beispiel ganz rechts bei der Dynamik für den Prozess 4. Eine S-Gruppe. Wir sagen schon, es gibt keine mehrfache Entscheidung, es gibt nur eine S-Gruppe und dann eine B-Gruppe. Das ist eine S-Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-mal das Piano Pianissimo und wird dann in D abgelöst durch eine 7er Gruppe mit 7 verschiedenen Werten aus der Skala, die der Komponist oder hier das Default-System angegeben hat. Dann haben wir wieder ein S mit einer Anzahl Regelmäßigen und dann darunter hinter eine B mit Unregelmäßigen. Und hier unten am Schirmrand fängt wieder ein S an, aber ich sehe hier schon, dass es eine unregelmäßige Gruppe ist. Die ersten sind verschieden. Das heißt, das dazugehörige B hat dann wieder nur ein einziges Element, das entsprechend oft wiederholt wird. Gibt es sonst noch irgendetwas zu bemerken? Eigentlich nicht. Beim Instrument, Prozess 2, kürzere Gruppen. Gibt es hierzu? Ja, bitteschön.
Bei dem Entry Delay ist der Eintrag.
Moment, ich komme mal ein bisschen näher.
Bei dem Entry Delay,
ja.
Da steht jetzt der Eintrag, das Prozesszahl.
Und eins?
Ist ein Eintrag.
Hier,
eins.
Ja.
Und da steht M gleich N. Also müsste das doch dann 28 Sterne sein, oder?
Dann stimmt, dann muss dies hier falsch sein. Dann habe ich mich mal hinschreiben, geöffnet. Ja, das oh ja, ich weiß, wie ich da drauf komme natürlich, weil jetzt in dieser neuen Situation ist ja bloß noch 14 Felder gibt statt 28. Ja. Darf ich mich einfach mal hinschreiben geöffnet. Dadurch, dass wir jetzt diese Rating Factors haben und bloß noch 14 Elemente, muss dies natürlich auch halbiert werden, also in halbe und dann entsprechend nicht 3 Viertel, sondern eben zwei, nur noch 3 Achtel und dann nur noch ein Viertel, dass Sie das ja vielleicht korrigieren wollen. Ja, das ist gut gesehen.
Aber wie groß die ganze Entry Delay Tabelle, also mit den Gewichtungen, ne, ist es doch verschieden. Also ist es doch, das müssen wir nicht immer 28 sein. Oder doch?
Moment, nein, das habe ich ja ausdrücklich oder gesagt. Das sind oder selbst die ersten 14 brauchen Sie nicht einzuführen. Ein einziger Wert genügt schon. Moment. Das ist sogar tatsächlich wahr. Aber dennoch, es könnte sein, dass Sie hier einen bunten Punkt erwischt haben, über den ich einfach nicht gut genug nachgedacht habe, weil nämlich jetzt der Bereich, ich meine früher, waren 28 Einsatzabstände vorgeschrieben. In der ursprünglichen Version, bis auf die allerletzte Version, waren es immer 28. Sie konnten mit den 28 machen, was Sie wollten. Meinetwegen gleiche Zahl, wenn Sie nicht 28 verschiedene wollen, aber es mussten 28 sein. Und darauf konnte man dann solche Regeln basieren. Jetzt hingegen, wo das völlig frei ist, muss ich diese Regel eigentlich anpassen.
Ja.
Na gut, so wie es im Augenblick liegt, sehen Sie jedenfalls, was in der Wirklichkeit passiert. Es sieht jetzt noch so aus, als ob sich diese Regeln beziehen auf die ursprüngliche Version mit 28 Werten, wovon jetzt also 14 beziehungsweise ja, hier sind es ja auch bloß 7, das ist ja auch bloß die Hälfte. Also im Falle 1 wäre es dann 14 gewesen. Ne, es sind ja auch 14. Ich gucke in die falsche Spalte. In der zweiten Spalte oder dritten Spalte muss ich sowas sagen. Da stehen tatsächlich 14 untereinander. Das bezieht sich also noch auf die alte Default-Situation. Darüber muss ich einfach nachdenken, wie ich das mache.
Und nochmal zu diesem Entry-Delay 0.
Ja.
Der taucht sich dort einmal da auf. Was macht man denn? Den lässt man einfach stumm im Ton oder
Na, ich habe ihn ursprünglich gedacht als eine Art von Vorschlagnote, die außerhalb der metronomisch gemessenen Zeit fällt.
Ach, man hat Freiheit.
Ja, sodass sie also nicht mitgezählt wird, wenn man so ein Metrum auszählt, dann muss ja irgendwie so ein Metrum vollständig sein. Ja, ein Vier-Achtel-Takt muss ja wirklich 4 Achtel drin sein. Weil dagegen so eine Vorschlagnote zählt dann nicht mit, wird aber gespielt und der Musiker muss das irgendwo dann dazwischen klemmen. Oder wie immer man das auch macht, das spielt ja jetzt keine Rolle. Jedenfalls diese extra Gruppen, die dann in den Kontext eingebaut werden. Wenn man das nicht brauchen kann, das kann ich mir gut vorstellen, dann muss man das durch eine andere Zahl ersetzen oder weglassen, wie ich überhaupt empfehlen würde, wenn jemand ein bisschen systematisch mit diesen Eingabewerten spielen will, sich so eine Konstellation von Werten auszudenken und die unter dem eigenen Namen abspeichern und nicht nur davon im Default ausgehen und dann rumaddieren, sondern sich einfach was Eigenes machen, irgendeinen Test unter irgendeinem Namen abspeichern und das dann mit der Load-Funktion jeweils laden. Und zu der Load-Funktion gehören nicht nur diese Zahlentabellen, sondern auch die Entscheidungen, die man getroffen hat, über die was da oben rechts steht, also für die Darstellung, ob man jetzt immer Zahlen hat, ob man akkumulieren will und diese Sachen. Diese Angaben, die werden auch mitgespeichert,
was nicht mitgespeichert wird, das sind die, jedenfalls bisher nicht, und ich weiß ja nicht, ob ich das will oder nicht, sind die Angaben zur Homosexualisierung. Die muss man nötigenfalls jeweils neu eintippen, ist dann denn, ich denke, wir dafür auch etwas aus. Aber sonst geht einfach alles mit und dann finden Sie immer eine Ausgangssituation vor, die Ihrer Vorstellung besser entspricht. Diese Default ist eigentlich nur zur Demonstration und als historische Dokumentation sozusagen. Das erklärt es zunächst. Gut. Ja. Dann, wie spät haben wir jetzt? Das 4:03. Ich habe nicht direkt, sehr direkt keinen Anlass, hier mit dieser Darstellung noch wesentlich weiterzugehen. Es sei denn, dass wir mehr gegen das Ende noch einiges vielleicht nicht erwähnt haben oder was ich hier noch eventuell erwähnen ließe. Ich glaube, wir können noch mal eben ganz kurz gucken, hier bei den Optionen, was da los ist, ob es dazu vielleicht noch irgendeine Frage gibt. Das Erste, das wäre also die Recalculation, also dann, ich bin mit einer Sektion oder mit dem ganzen Stück zufrieden, bis auf, sagen wir mal, ich finde doch, dass die Instrumente sich schneller ändern sollten oder weniger schnell ändern sollten oder etwas Ähnliches, dann kann ich unter Bewahrung aller übrigen Werte einen einzelnen Parameter nochmal neu durchlaufen lassen, der kriegt dann also eine andere Struktur. Und diese Struktur ist erstens abhängig, also erstmal wird der Parameter definiert, das ist ganz links, wo also einer dieser Parameter angeklickt werden kann, jeweils einer. Ich dachte nicht, dass zwei gleichzeitig können. Ich nehme an, wenn der zweite kommt, dann schaltet sich der erste aus. Ja, so ist das. Denn das führt zu unübersehbaren Problemen, wenn man mehrere Parameter gleichzeitig ankriegt. Also wenn man schon an zwei Parametern Anstoß nimmt, dann muss man also eben nacheinander neu berechnen. Dann kommt in einem mittleren Feld, ich habe es hier genannt, Selection Process. Habe ich das sonst auch so genannt? Weiß ich es nicht. Also diese Prozessziffern, die werden ja einfach P1 bis P7 genannt. Also wieder 1 für ganz regelmäßig und 7 ganz unregelmäßig und P7 ganz regelmäßig. Ich kann also entscheiden, welche Prozessziffer jetzt das Instrument haben soll. Was ich auch machen kann, natürlich dieselbe Prozessziffer nochmal wählen, dann bleibt die Struktur, wie sie war, kriegt aber andere Zahlen. Auch das kann unter Umständen nützlich sein. Und dann schließlich doch, für welche Sektionen das gelten soll. Bis 14 gibt es. Wenn Sie sowieso für das gesamte Stück für 14 oder wie immer, wenn Sie sagen, ich habe 7 Default und Sie wollen für alle, dann können Sie einfach das letzte Feld anklicken, alle, und dann gilt es für alle. Und diese rechteckigen Felder, die sind ja miteinander kombinierbar. Sie können also für mehrere Sektionen beliebiger Wahl diese Neuberechnung durchführen. Wobei ich allerdings sagen muss, noch Folgendes, es gibt eine gewisse Abhängigkeit der Parameter untereinander, denn in dem Augenblick, wo ein rhythmischer Wert gewählt wird, ergibt sich aus dem rhythmischen Wert auch bereits eine Akkordgröße. Und aus der Akkordgröße gibt sich auch die Anzahl der Oktavlagen, die wir dahinter brauchen. Also die Parameter sind insofern ein bisschen miteinander verknotet. Und deshalb ist es nicht möglich, den Rhythmus neu zu berechnen, ohne dass Harmonik und Register mitkommen. Wenn ich nur die Harmonik neu berechnen will, kommt das Register automatisch mit. Will ich nur das Register berechnen, kriege ich nur das Register. Und dasselbe gilt für die Dynamik. Ich habe lange darüber nachgedacht und auch mit Kollegen darüber diskutiert, die es auch außerordentlich begrüßen würden, wenn es möglich wäre, sagen wir mal, die Harmonikspalte neu zu berechnen, ohne die Oktavlage oder sogar mehr noch nur den Rhythmus berechnen, ohne Harmonik und Oktavlage. Aber es ist praktisch nicht zu machen. Denn da muss ich bei der Beurteilung, bei der Auswahl des Rhythmus, mich orientieren an dem, was Harmonik und Register mir bereits vorschreiben. Weil durch diese Kopplung, die wirkt ja noch in beiden Richtungen. Und dann bleiben natürlich Möglichkeiten übrig. Aber da ich gleichzeitig dann für Rhythmus sage, ich will gerne, dass wir den Selektionsprozess 3 haben, der kommt dann nicht zum Zuge, weil ich gebunden bin, gezwungen bin, mich an den beiden bereits bestehenden Parametern Harmonik und Register zu orientieren. Und was dann durch diese Zwangslage herauskommt, könnte einem einmaligen Glücksfall, aber wird im Allgemeinen nicht der Bedingung entsprechen, der der Selektionsprozess eigentlich steht. Und um aus dieser Zickmühle herauszukommen, habe ich dann doch mich entschlossen, diese Kopplung beizubehalten.
Jedenfalls habe ich bisher noch keine gescheite Lösung gefunden, um dieses Problem. Ja, ich könnte, man könnte es programmieren und dann dem Benutzer die Wahl lassen, entweder die Kopplung beizubehalten oder aber das Risiko zu laufen, dass er einen Rhythmus bekommt, einen neuen, unter Beibehaltung von Harmonik und Register, allerdings eine Rhythmikspalte dann, die überhaupt nicht den strukturellen Vorstellungen entspricht, die sich hinter den sieben Selektionsprozessen befinden. Ich würde das etwas ungern tun, denn die allgemeine Hintergrundphilosophie, die Moral sozusagen, ist ja meistens wichtiger als die Einzelhandlungen, die daraus folgen, wenn man ein Prinzip wie treuer Mensch ist jedenfalls. Und ich halte mich, ich rechne mich zu denen, zumindest wird es mir da schwer, plötzlich weich zu werden. Aber in der Notschwester soll ich fliegen, nicht? Also alles geht. Aber das ist so etwas, wo eine ziemlich ärgerliche Entscheidung dann getroffen werden muss. Soll man die elementaren Prinzipien verletzen oder soll man sie über Bord werfen, nur mit einem Einzelfall, weil eine andere Lösung zu finden? Was soll man machen? Gut, das ist das, was ich hierzu also noch bemerken müsste. Das ist eigentlich alles, was zu dieser Recalculation gibt. Wenn man diese paar Sachen angeklickt hat, die man also haben will, dann klickt man auf Ready und dann ist wahrscheinlich, möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht auswendig, dann geht wahrscheinlich die grüne Lampe aus, dann muss man also nochmal neu berechnen. Aber das sind so Sachen, die ich selber nicht immer genau weiß. Das kann ich jetzt so nicht sehen, dazu muss ich das Programm laufen lassen. Aber das sehen Sie ja selber. Wenn die Ampel ausgeht, dann muss eben nochmal berechnet werden. Oder wenn das Programm in dem Punkt nicht ganz korrekt sein sollte, und es kommt hinter genau dieselbe Partitur raus wie vorher, dann hat offenbar diese Neueinstellung bei der Recalculation nicht funktioniert, dann müssen Sie normal machen und dann mit Create nochmal, dann auf jeden Fall kriegen Sie dann das neue Resultat. Also man merkt schon, wo es richtig ist und wo es falsch ist. Aber eigentlich sollte sie tatsächlich ausgehen. Können wir es ja gleich mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Na, das war das. Dann haben wir uns ausführlich, glaube ich, unterhalten, hier sind sie, über den nächsten Fall, die Horizontalisierung, wobei man sich entscheiden kann, wovon die Horizontalisierung abhängig sein soll, von irgendeinem Instrument oder von einer bestimmten Zeitdauer bei Entry Delays zwischen Minimum und Maximum oder bei Akkordgrößen, also bei sehr kleinen Akkordgrößen spielt das ja eigentlich kaum, aber bei den größeren natürlich schon. Und da hat man also die Wahl und man kann auch oben bei On dieses ganze Horizontalisierungsschema ein- und ausschalten. Das heißt, zwischendurch mal ausschalten und dann mal einschalten wieder, um zu gucken, was das für Unterschiede bringt. Die unteren sieben Zeilen oder wie viele das sind, von Time Range bis runter zu Dynamics, die müssen alle ausgefüllt werden. Mindestens ein Wert muss da sein. Denn da wird im Einzelnen beschrieben, wie die Horizontalisierung nun vor sich gehen soll. Bei Time Range, also über welchen Zeitraum die Akkordtöne nacheinander verteilt werden dürfen, bei der Gruppierung, ob es Einzeltöne sind oder auch kleine Notengruppen geben darf, bei der Periodizität, ob die Abstände der horizontalisierten Töne gleichmäßig oder ungleichmäßig sein sollen, bei Duration, ob jeder einzelne Akkordton, wie lang der sein soll, er muss ja nicht seine maximale Länge haben, also bis zum Einsatz des nächsten Tones, sondern kann auch kürzer sein und auch eine Zufallsfunktion kann dabei eine Rolle spielen. Bei Note Sequence geht es darum, in welcher Reihenfolge die Akkordtöne gespielt werden sollen und bei Dynamics schließlich, ob die Dynamik, die ja jetzt nicht mehr für den ganzen Akkord gilt, sondern für jeden einzelnen horizontalisierten Ton, ob man in der Dynamik noch irgendwelche Variationen anbringen will. Diese Angaben sind alle nötig, sonst weiß das Programm nicht, was es tun soll. Es gibt hierfür keine Default-Entscheidung. Das hätte ich natürlich auch machen können. Wenn man nichts anklickt, dann gibt es für alles ein Default. Aber den muss man auch wieder irgendwo angeben oder in ein Handbuch schreiben. Ich meine schon, dass es, dass, wenn man dieses System benutzt, der Komponist sich überlegen sollte, was er eigentlich will. Und nicht immer Default, und hinterher, wenn dann eine komische Musik rauskommt, sagen, was ist das für ein blödes Programm? Da hat man sich nicht die Mühe gegeben. Ich kenne das, ich rede keinen Unsinn. Ich denke noch an Studenten, die wir gehabt haben, die tatsächlich dann am Computer saßen. Denn dann hatten wir ja unsere Computer im Institut und jeder Student hatte dann, ja, Moral des Unterrichts, dann hast du sowieso in der Praxis gemacht.
Und sonst hatte jeder Student auch seine Computerzeit natürlich. Ja, damals hatte man ja nicht seinen Schoßcomputer oder so, sondern man musste ja sich immer irgendwo anstellen, sozusagen, in der Schlange, bis man dran kam. Also kriegte jeder seine Computerzeit, wie auch seine Studiozeit hatte, im analogen Studio. Und dann gab es eben solche, die einfach eigentlich nicht wussten recht, was sie damit anfangen sollten, und immer die Default-Daten, und dann kommt da irgend so was raus, und ja, das ist ein komisches Programm, du musst gar nicht brauchen. Unsinn. Wenn man gezwungen ist, sich das vorher zu überlegen, dann weiß man zumindest doch, wo die Resultate, die dabei herauskommen, ihren Ursprung haben und wo man ansetzen kann. Also es hat ein bisschen was Rorschachhaftes, was Pädagogisches, Lehrerhaftes an sich, ne? Diese Einstellung, die ich hier gerade zum Besten gebe. Aber hier scheint mir das noch ganz nützlich. Dass da oben so eine rote Warnung steht, das liegt daran, dass wir... Ja, woran liegt das? Ja, weil nichts angegeben ist, denn so geht das natürlich nicht. In dem Augenblick, wo ich habe die falsche Maus hier, in dem Augenblick, wo ich irgendetwas anklicke, zum Beispiel, ich sage hier Chord Size, dann steht da Data Missing for Chord Size. Ja, dann ist man also bereits gewarnt, dass die Akkordgröße zwar angeklickt ist als solche, aber es sind keine Daten gegeben. Und wenn man dann die Daten gibt und sagen wir mal hier, nehmen wir meinetwegen meine 2 und ein bisschen weiter rechts, das kann ich mit der Tab-Taste machen wahrscheinlich, eine 5, dann verschwindet die rote Warnung auch sofort, weil tatsächlich die Daten eingegeben sind, die da erwartet werden. Und so geht es mit den anderen auch. Na, ich meine, dieses Konzept ist neu, es steht eigentlich ein bisschen quer zu dem ursprünglichen Projekt 1 Konzept, was ja darin bestand, den harmonischen Gehalt jeweils auf eine kleine Zeitspanne zu verteilen, indem man einfach den harmonischen Gehalt in Form eines Akkordes anschreibt. Und wie man mit dem Akkord dann weiterfährt, das ist dem Komponisten überlassen, und das ist auch eigentlich für den Komponisten eine sehr angenehme Freiheit, die er dabei hat. Nur, wenn man ein solches, und man kommt, wenn man mit diesem Projekt arbeitet, sehr rasch zu der Erkenntnis, dass die reine Akkordfolge auf die Dauer musikalisch doch in vielen Fällen nicht sehr befriedigend ist, oder jedenfalls, dass man doch gerne von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Akkordtöne nacheinander zu spielen. Nur wenn man ein mechanisches Wiedergabesystem hat, wie MIDI beispielsweise, oder meinetwegen C-Sharp-Programm, dann bleiben diese Akkordsäulen unaufgelöst stehen, und man kriegt also einen Eindruck vom Resultat, den man gerade nicht wollte. Und um zumindest hier schon auf mechanische, algorithmische Weise dem Komponisten etwas entgegenzuarbeiten und auch um die Demarkationslinie, die ich ja früher öfter genannt habe, noch wieder ein bisschen weiter rauszuschieben, also den kompositorischen Prozess noch ein bisschen weiter zu treiben in einer algorithmischen Formulierung, habe ich diese Horizontalisierungsangelegenheit eingebaut, habe damit aber selber persönlich überhaupt noch keine Erfahrung. Also was Sie hier erzählen, das ist alles heiße Luft eigentlich. Ich denke mir da was Schönes. Wenn Sie da von sich haben überzeugen lassen, dann habe ich schon mal 1-0 für mich sozusagen. Aber eigene Erfahrung habe ich damit nicht. Ich habe während des Hinschreibens des Codes und des Testens des Programms hier und da mal eine kleine Probe gemacht, also schon mal eingehört. Meistens hatte ich dafür nicht mehr Zeit, aber ich habe es ein paar Mal gemacht, um zu sehen, wie sich das auswirkt. Und muss sagen, es ist nicht ganz simpel, denn in erster Linie erwartet man sich natürlich von der Horizontalisierung eine Auflockerung. Und auch das gewissermaßen flüssige Passage, ich denke, als Instrumentalmusik, so ein bisschen ein virtuoseres Element hineinkommt. Aber dann benutzt man natürlich eigentlich nur den Einsatzabstand, der zur Verfügung steht. Und wenn ich da eine Viertelsekunde habe und spiele da plötzlich 6 Töne nacheinander, dann gibt das so kleine Wirbel, nicht? Dann ist das sehr lebendig in dem Augenblick. Wenn ich dagegen den Bereich, den ich mit Time Range im unteren Teil ganz oben angebe und den verlängere auf mehrere Einsatzabstände, dann kommen die Töne so nacheinander angeklettert, und dann ist möglicherweise dieser Effekt schon gar nicht mehr da. Es sei denn, dass die anderen Akkorde auch daran mittun. Sie können sich selber die Konsequenzen überlegen. Es kommt bei der sinnvollen Anwendung der Horizontalisierung, glaube ich, sehr darauf an, ein sehr gutes Zusammenspiel zu haben zwischen den Werten, die auf dem Eingabeschirm festgelegt wurden, also die allgemeine Zeitstruktur, und dann, wie man innerhalb der Zeitstruktur, und nicht nur der Zeitstruktur, sondern auch, wie die Instrumente angeordnet sind, denn wir haben hier die Abhängigkeit vom Instrument, möglicherweise, und dasselbe gilt dann auch nochmal für die Akkordbräuschen, dass man also ein Zusammenspiel zwischen den allgemeinen Eingabedaten und den speziellen Daten zur Horizontalisierung findet, in der Weise, dass tatsächlich ein erwarteter, erwünschter Effekt dabei entsteht. Praktische Tipps kann ich da eben noch nicht geben, weil ich damit selber noch nicht gearbeitet habe. Ich hoffe, das baldmöglichst zu tun, aber das muss noch eben eine Weile warten. Das ist also das mit dieser Horizontalisierung. Ja, nicht nur, um schon mal, sagen wir mal, etwas hineinzuhören, denn wenn ich einmal mit einer bestimmten Horizontalisierung zufrieden bin, angenommen, ich will ein Instrumentalstück machen, aber ich höre mir das zunächst mal an, weil ich ein passende Zielsound-Instrument habe, die ich einfach dann anwenden kann, mit dem man sowas schön abhören kann. Oder ich habe ein MIDI-Apparat zur Verfügung. Und man findet, ja, das ist eigentlich die Zeiteinteilung, die ich gerne haben möchte. Da kann man sich das ausdrucken lassen und dann zur Gestaltung der Partitur verwenden. Insofern ist das tatsächlich eine etwas weiter nach vorne getriebene Komposition. Ja, das war eigentlich die Haupt, das waren die wichtigsten Sachen, der Rest ist eigentlich nicht mehr so entscheidend. Dann haben wir hier unter den Optionen noch diese hier, wo man also Einsatzabstände ausrechnen kann. Ich habe Ihnen das damals schon gesagt, glaube ich. Es gibt eine geometrische Reihe, die man ausrechnen kann. Man nimmt die Anzahl der Entry-Delays, die man haben will, dann den unteren Wert, den oberen Wert und dann gibt es hier unten eine Taste, die heißt Calculator oder sowas ähnliches. Die könnte ich ein bisschen größer machen, damit die Schrift richtig draufsteht. Aber jedenfalls damit wird dann der Rechenprozess ausgeführt und die ausgerechneten Daten erscheinen dann auf dem Eingabeschirm, den wir noch im Hintergrund sehen, in der Spalte der Dezimalzahlen. Entweder mit Punkten oder mit Kommas, je nachdem, wie man es eingestellt hat, da funktioniert das Komma in Visual Basic noch. Dann später weiter innen nicht mehr. Ja, das wäre also dieses hier. Und dann haben wir noch das letzte, um es noch einmal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, denn wir sehen es ja dann eine ganze Weile nicht. Das ist also hier, wo man, oh, jetzt noch nicht das letzte, aber dies bezieht sich einfach auf, wie die Tab-Taste den Cursor steuert, unten in der Branching-Table, da unten die große Tabelle, ob der horizontal oder vertikal läuft, das ist also eigentlich ziemlich trivial. Aber was interessant sein könnte, ist hier bei den Play-Optionen, wo wir also MIDI, C-Sound und Kima haben und möglicherweise werde ich diese Reihe noch verlängern, wenn jemand mir Tipps gibt, wofür man hierfür noch eine Ausgabe einrichten sollte, dann lässt sich das hier anhängen, das ist kein Problem. Und dann haben aber ein paar Settings gibt es dafür noch. Und das sind in erster Linie für Tuning den Kammerton, also den Stimmton, nachdem sich die Tone insgesamt richtet, die also einfach ausgefüllt werden kann. Und dann richtet sich alles danach. Und dann für das Panning zwischen zwei Lautsprechern die Anzahl der Positionen, die man haben möchte. Drei wäre also einfach links, rechts und Mitte, aber das können genauso gut 2 sein oder 5 oder 10 oder 20, das ist ganz egal. Das kann man einfach ausführen, füllen und in der Partitur kommen dann einfach Dezimalzahlen raus zwischen plus 1 und minus 1. Und die Verteilung selbst ist zufallsgesteuert. Was anderes habe ich mir hier noch nicht ausgedacht. Das könnte man natürlich auch ein bisschen erweitern. Und wenn man das beantwortet hat, dann kommt automatisch die nächste Tabelle. Und da sieht man in der obersten Spalte, wo Symbolik steht, links grün, die Tabelle der dynamischen Werte, die aus dem Eingabeschirm stehen. Und darunter dann passende Werte. Ich sehe, dass hier auch die Felder hier immer noch zu klein sind. Denn vorne muss stehen 32.000 und nicht 320. Da haben einfach die Möhlen keinen Platz mehr. Und das geht dann runter im Verhältnis 1 zu 2 bis runter auf 250. Und, oder in die Bs von 0 über minus 6, minus 12 bis minus 42. Aber diese Zahlenreihe, die kann man auch anders ausrechnen. Die Rechenmethode steht hier rechts. Man gibt das Maximum an und entweder für die Binärzahl oder das Maximum für die DB-Werte und dann einen Faktor um den sich diese Zahlen
unterscheiden sollen, als wir das hier das letzte Mal, das ist ja viele, viele Wochen her, hier mal praktisch ausprobiert haben, kamen falsche Zahlen raus in der Tabelle. Ich habe das bei mir zu Hause überprüft, da waren die Zahlen alle richtig. Auch wieder so etwas offenbar, wo die Unterschiede der Systeme einen ärgerlich dazwischenpunkten können. Da muss man dann auch eventuell mal rauskriegen, woran das liegt, und versuchen, eine Version zu finden, die unter allen Umständen tatsächlich gleich richtige Resultate liefert.
Da war etwas, wo ich gesagt hatte, man könnte mal eben reingucken, ob das tatsächlich in der Weise stimmt. Ich habe jetzt vergessen, was das war, aber das kann auch nicht so sehr erheblich gewesen sein. Damit sind eigentlich, haben wir die hier zur Verfügung stehenden Bedienungsschirme gehabt, abgesehen, ja, hier vorne könnte ich doch mal eben darauf hinweisen, bei Input, wie ich schon sagte, können wir auf der einen Seite den klassischen Default-File haben, wir können einen selbstfabrizierten Datensatz mit Load einlesen, der muss ja natürlich dann vorher abgespeichert sein, das ist logisch. Sie kriegen dann ja auch einfach, wenn Sie hier drauf klicken, so ein, wo ist das denn, jetzt bin ich hier weg, wo Sie dann ja Festplatte rumsuchen können, wo das von Ihnen gespeicherte Datensystem abgelegt ist. Oder es gibt hier noch, ja, Save natürlich, wenn bereits ein Namen für die Datenablage gibt, da wird der benutzt. Sonst kriegen Sie genau wieder dieselben Frageschirm, und bei Save erst kriegen Sie diesen Frageschirm ja sowieso. Damit Print wird automatisch auf dem Standarddrucker die Partitur abgedruckt.
Ja, vielleicht könnten wir zum nächsten Mal C-Sound installieren in dem Leitmann und die nächste Weise
mal. Ja, ja, ich habe schon hier meine neue Version, da Sie wahrscheinlich ein paar kleine Verbesserungen enthält, mitgebracht. Die können wir hier gleich noch schon hinterlassen. Und ich habe dann auch die deutsche Version für die Interessenten, also die Komma-Version, sagen wir mal, statt der Punkt-Version. Und im Übrigen hoffe ich bis nach Weihnachten eine Version fertig zu haben, die beide einschließt, dass man nicht zwei verschiedene braucht. Das habe ich auch bereits herausgefunden, wie das geht. Ich habe bloß keine Zeit da, das definitiv zu implementieren. Gibt es hierzu noch Fragen? Nein, alles klar. Wenn Sie wollen, könnte ich hier noch ein Stück Musik vorführen. Aber können auch, ja? Denn ich dachte, wir haben ja das letzte Mal einmal ein paar Klavierstücke gehabt, einfach um noch ein paar Möglichkeiten zu betrachten, die es innerhalb, weil es gibt unendlich viele Möglichkeiten und jeder Komponist würde völlig andere Musik damit machen. Es geht hier eigentlich nicht so sehr um stilistische Fragen in erster Linie, sondern auch um Breitenwirkung, noch was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, wobei natürlich immer berücksichtigt werden muss, von dem, was man dann tatsächlich hört, hat die eine Hälfte das Programm gemacht, die andere Hälfte hat der Komponist gemacht. Also was man hört, ist nicht das, was automatisch rauskommt, sondern was dann hinterher durch sinnvolle Interpretation der Daten dann zustande gekommen ist. Ich will nicht die ganzen Stücke, das ist nicht nötig, aber ich könnte ein kleines Beispiel geben aus dieser Segmentereihe, die ich letztes Mal schon erwähnt hatte, und zwar für eine ganz simple Instrumentation, nämlich für Geige und Klavier. Das war nicht mal meine Idee, aber ich hatte eine gute Bekannte damals, die Geigerin war, und ich fragte, ob ich nicht was für sie hätte, und da ich gerade sowieso mit dieser Segmenterei beschäftigt war, dachte ich, dann werde ich mal so einen Output, den ich doch schon vorbereitet hatte, dafür einrichten. Gucken, wo ich sie habe. Das ist dann hier nicht drauf. Muss es hier drauf sein. Ja, richtig. Das wäre also, ach ja, ich muss mal gucken, was für Gäste kann ich bitte direkt die erste, zweite, ja, vielleicht mal einfach die ersten drei von den sieben, das gibt schon mal drei unterschiedliche Ansätze.
Das wäre also 18 bis 20.
Konstanz
erreicht wird. Ja. Ich hoffe, wir noch mal eine Möglichkeit und alles, was hier für ja, vielleicht ist vielleicht das letzte hier von den Themen. Das wäre dann Nummer 24.
Platten sich aber am allgemeinen Plan, indem sie verschiedene Parameter gewisse Durchläufe vollziehen innerhalb des Feldes der Möglichkeiten, die Projekt 1 bietet, sodass sich allerlei Überschneidungen ergeben und auch einige extreme Situationen. Und in diesem Trio ist es merkwürdigerweise so, nicht merkwürdigerweise, das ist eben ein Teil dieses Gesamtplans, dass zum Schluss dieser 7 Einzelsegmente sich die Tonhöhe nach oben verlagert. Vielleicht, was ich Ihnen vielleicht zeigen kann, sind das allererste, sagen wir mal, oder die beiden ersten meinetwegen, und die beiden letzten, sodass man sieht, was dazwischen ist, das schenken wir uns dann eben, wenn Sie das wollen, können wir es später immer noch mal anhören. Naja, einfach nur auch als Beispiel dafür, was in einer solchen Konzeption also an Möglichkeiten drin steckt. Wir gucken, wo ich das habe.
Ja, das sag ich schon. Ja, ich habe die Projekt 1 Daten nicht dabei, die ich diesen Fehler mitbringe, sodass wir uns ein paar Leute aus dem letzten Beispiel und das mal genau miteinander vergleichen können. Und das wäre vielleicht dann ganz instruktiv. Die Partitur, die gibt es sowieso und außerdem haben wir dann die Projekt 1 Daten auch noch. Das könnte ganz instruktiv sein. Ja, soweit für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen schöne Festtage, ein gutes neues Jahr, zunächst einmal. Und dann sehen wir uns also erst im Januar wieder am 14.